Der ZZF-Podcast.
Ende des Lebensberufs
aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
So. Genau, und dann würde ich gerne damit. Ich schenke mir erstmal ein Bier ein.
Ja.
So. Alkoholfreies. Das hätte ich dann doch nicht hingekriegt, in der Kneipe zu sitzen und so ganz ohne Getränk.
Nee, das muss schon sein.
Nee, das ist richtig, ja. So.
Zum Arbeiten in die Kneipe also. Sowas machen also diese Podcast-Autoren, wenn sie nicht gerade Skripte vorlesen. Aber zu meiner Verteidigung kann ich sagen, der Ort passt irgendwie zum Thema. Zudem, bin ich mir ziemlich sicher, alle eine Meinung haben. Und die wird meistens dann ausgepackt, wenn es Grund für Ärger gibt. Und zwar nicht nur am Stammtisch. Heute beschäftigen wir uns mit der Eisenbahn. Herzlich willkommen zu dieser Folge des ZZF-Podcast. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und dass ihr eingeschaltet habt. Getroffen habe ich Jessica Hall, um mit ihr über ihr Dissertationsprojekt zu sprechen. Das heißt, Achtung, langer Titel, eine deutsch-deutsche Sozialgeschichte von EisenbahnerInnen im Zeichen von Wiedervereinigung und Privatisierung. Sie hat sich also beschäftigt mit der Deutschen Reichsbahn oder DR, wie die Bahn der DDR komischerweise weiterhin hieß, und mit der Deutschen Bahn der Bundesrepublik. Und noch genauer mit den Angestellten, also den EisenbahnerInnen, die dort arbeiten und wie sich ihre Arbeitswelt verändert hat. Als kleiner Appetitanreger auf unser Gespräch habe ich euch schon mal ein paar Thesen zusammengestellt.
In meinen Zeitzeugeninterviews, in meinen Recherchen stoße ich sehr viel darauf, dass Leute sagen, sie sind zur Eisenbahn gegangen, weil das hat der Vater schon gemacht. Und teilweise, besonders in Ostdeutschland auch, das hat die Mutter schon gemacht. Diese ganzen Eisenbahner-Lebenswelten sind in der Regel Selbsthilfeorganisationen, die Eisenbahner selbst ursprünglich mal gegründet haben, noch aus einer Zeit, wo viele Aspekte des Sozialsystems einfach selbst organisiert werden mussten, weil es keine staatliche Versorgung gab. Dass die Privatisierung auch so ein bisschen das Ende des Lebensberufs war. Selbsthilfe, die quasi Teil der Identität ist, bis zu einer Selbsthilfe, die einfach eine Supplementierung des Einkommens ist. Die Geschichte dessen, dass eine Eisenbahn plötzlich von einem der wichtigsten Verkehrsmittel des Landes zu einem zweitrangigen Verkehrsmittel hinter dem Auto wird. Ich glaube einfach, weil Eisenbahn sehr wichtig für Gemeinschaft ist, weil Transport sehr wichtig für Gemeinschaft ist, weil Transport auch für eine Volkswirtschaft unglaublich gewinnbringend ist, wenn das richtig funktioniert.
Für ihre Arbeit bekommt Hall ein Stipendium der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Und seit 2021 ist sie Teil des Graduiertenkollegs Wandel der Arbeitswelt. Darin sind noch 8 weitere DoktorandInnen, die zum Teil an anderen Instituten untergekommen sind. Jessica Hall aber ist am ZZF gelandet und hier in der Abteilung 4 Regime des Sozialen. Ihr Untersuchungszeitraum geht von 1980 bis 2000. Wenn ihr schon die Folge zur langen Geschichte der Wende gehört habt, dann kommt euch dieser Zeitabschnitt bestimmt vertraut vor. Mit der Untersuchung eines historischen Gegenstandes über die politischen Umbrüche im Osten und die deutsche Vereinigung hinweg versuchen HistorikerInnen, längere Entwicklungen besser abbilden zu können. Schließlich haben die Menschen 1989-90 nicht erst angefangen, eine Bahn zu organisieren oder plötzlich damit aufgehört, Fahrgäste zu sein. Für ihre Forschung verwendet Jessica Hall neben Archivmaterialien auch Gespräche mit ZeitzeugInnen. Die hat sie geführt, weil sie mit den EisenbahnerInnen arbeiten will, erklärt sie. Und nicht nur über sie schreiben. Und ich will nicht mehr nur über Hall reden, sondern mit ihr. Und zwar über die Geschichte der deutschen Eisenbahnen, wie sich die Arbeitswelt der dort angestellten Menschen durch die Wende und die Privatisierung der Bahn verändert hat und was Hemmschuhe eigentlich sind, das erklärt uns Jessica Hall gleich mit. Also, viel Spaß dabei.
Wenn ihr hier was hört oder hört im Hintergrund, das ist eine Kneipe in Steglitz, in der wir uns treffen, ich mit Jessica Hall. Das passt auch irgendwie zu dem größeren Thema, also eigentlich Wandel der Arbeitswelten, Arbeit, ArbeiterInnen, denn die Kneipe ist ja nun mal irgendwie ein Ort, der sehr mit ArbeiterInnen-Bewegung auch verbunden ist. Jessica Hall, war denn eigentlich Freizeit, also Nicht-Arbeit, eigentlich auch Thema Ihrer Dissertation?
Das gehört auf jeden Fall dazu. Die Eisenbahner Welt, kann man schon fast sagen, ist insbesondere auch bei der Bundesbahn nicht nur etwas, was sich im Berufsleben abspielt, sondern was auch sehr viel mit Freizeit zu tun hat. Es gibt Eisenbahner Genossenschaften, in denen man wohnen kann. Es gibt Eisenbahner Sportvereine, in denen man Sport treiben kann. Man kann zur DIVK und sich dort versichern. Man kann bei der Sparda Bank, auch eine Eisenbahner Bank, sein und dort seine Finanzgeschäfte erledigen. Also wenn man möchte, kann man quasi seine gesamte Freizeit, egal was jetzt das Hobby ist, ob das jetzt Briefmarken sammeln oder wandern oder was auch immer ist, in einem Eisenbahner-Club oder quasi alles in seiner Eisenbahnerwelt verbringen. Dementsprechend ist das was, was das Leben sehr ausfüllen kann, wenn man das natürlich möchte. Das ist sicher nicht was, was alle Personen bei der Bundesbahn getan haben, aber es gehört definitiv dazu. Und bei der Reichsbahn gibt es ja dann noch ganz andere Aspekte, dass das ja staatlich sehr gefördert war, die Identifizierung mit der Arbeit auch. Es gab einen Tag des Eisenbahners, der immer wieder recht groß tatsächlich teilweise zelebriert wurde. Dementsprechend war da auch eine Identifikation, eine persönliche da, die stark befördert wurde. Ich denke, auch da spielt definitiv der Beruf für die Person eine sehr bedeutende Rolle in ihrem Privatleben.
Das heißt also, man könnte sein ganzes Leben in so einer Eisenbahnerinnenwelt verbringen. Zumindest in Westdeutschland sozusagen, in der Bundesrepublik, haben Sie jetzt viel aufgezählt. Ist denn da von der Deutschen Reichsbahn, also von der Ostbahn, eigentlich auch irgendwas übrig geblieben?
Diese Sozialeinrichtungen gab es nicht ganz so in dieser Form. Bei der Reichsbahn, die wurden allerdings nach der Wende teilweise dort eingeführt. Also es ist nicht so, dass das heute immer noch so eine westdeutsche und ostdeutsche Welt ist. Ich denke allerdings, dass auch schon teilweise vorher, aber mit der Privatisierung noch mal deutlich mehr, vieles sich geöffnet hat. Einfach dadurch, dass die Privatisierung auch so ein bisschen das Ende des Lebensberufs in Westdeutschland war. Als Beamter hat man natürlich dann seinen Beruf erlernt und hat dann in der Regel diesen Beruf auch nicht mehr ganz so schnell gewechselt. Bei Angestellten ist das natürlich was anderes. Die wechseln mal öfter den Beruf, gehen mal von der Bahn weg, kommen vielleicht auch mal wieder. Und bei der Reichsbahn gab es ja auch mehr Angestellte, beziehungsweise es gab einfach keine Beamten. Es gibt zwar durchaus Beamte, die quasi in dieser unmittelbaren Wendezeit noch aus Ostdeutschland kommen, weil die nach Westdeutschland gegangen sind und dort noch verbeamtet wurden. Insgesamt ist das aber eine relativ kleine Gruppe. Und es war definitiv kein Ziel, die ostdeutschen Eisenbahner zu verbeamten. Mit diesem Ende des Lebensberufs also kommt dann auch, dass man natürlich nicht mehr Eisenbahner komplett ist, weil man hat vielleicht auch mal bei Siemens gearbeitet oder in einem ganz anderen Bereich, der auch gar nichts mit Eisenbahn zu tun hat. Da ist man dann einfach nicht mehr so mit identifiziert.
Das heißt also, der Lebensberuf ist tatsächlich das, was es sagt eigentlich. Ich fange an, eine Ausbildung mit 15, 16 Jahren fange ich meine Ausbildung an und dann bis zur Rente und danach bin ich eigentlich in Eisenbahnerwelten unterwegs.
Ich würde fast sogar sagen, dass das in manchen Fällen noch früher angeht. Also in meinen Zeitzeugeninterviews, in meinen Recherchen schloss ich sehr viel darauf, dass Leute sagen, sie sind zur Eisenbahn gegangen, weil das hat der Vater schon gemacht. Und teilweise, besonders in Ostdeutschland auch, das hat die Mutter schon gemacht. Also es ist im Westen ein bisschen seltener, ist das noch mehr ein Männerberuf, als das im Osten gewesen ist. Aber da kommen die Berührungspunkte schon sehr früh drauf. Im Osten gab es auch sogenannte Pioniereisenbahnen, deren Aufgabe es wirklich war, junge Menschen für die Eisenbahn zu begeistern und dann heranzuziehen quasi zu Eisenbahnern. Da konnte man schon als ganz kleines Kind mit in Berührung kommen und dann schon begeisterter Eisenbahner werden, bevor man auch nur überlegt hat, was möchte ich denn mal später beruflich werden. Und im Westen war es auch dann beispielsweise so, dass man als Jugendlicher Kulturaustausch machen konnte. Wenn die Eltern bei der Eisenbahn waren, konnte man mit Eisenbahnerfamilien vielleicht aus Frankreich oder so einen Kulturaustausch machen, ist also auch schon darin aufgewachsen. Und da man ja dann, wenn der Vater auch bei der Eisenbahn war, gegebenenfalls schon im Eisenbahnersportverein war, in der Eisenbahnerwohnung gewohnt hat und so weiter, ist das also was, was möglicherweise sogar noch mal vor der Ausbildung ansetzt.
Okay, also das heißt also, von Eisenbahnern zu sprechen, nicht von EisenbahnerInnen, ist dann durchaus angebracht, weil viele männlich gelesene Menschen sozusagen diesen Beruf dann drin waren?
Ich denke schon. Ich denke, es ist vor allem auch so von der Selbstbeschreibung her, dass die Leute eher das Wort Eisenbahner benutzen. Das ist so das, mit dem sie sich identifizieren. Das ist auch so ein Begriff, der ganz stark zur Vergemeinschaftung innerhalb der Gruppe genutzt wird. Später dann auch während der Wiedervereinigung zur Vergemeinschaftung von Ost und West genutzt wird, nach dem Motto, wir sind ja alle Eisenbahner. Und Eisenbahnerin ist dann wirklich gezielt, wenn Frauen angesprochen werden sollen. Das ist auch jetzt kein neuer Begriff, der dann erst in den 90ern oder sowas ankommt. Den gibt es historisch schon öfter. In der Regel dann, wenn Frauen bei der Eisenbahn gewollt werden, wird plötzlich der Begriff Eisenbahnerin genutzt. Also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, die Männer sind an der Front. Es werden Frauen bei der Eisenbahn gebraucht, um die Aufgabe zu übernehmen, die früher die Männer gestemmt haben. Da tauchen dann plötzlich in den internen Zeitungen, in den internen Papieren, taucht dann plötzlich das Wort Eisenbahnerinnen auf. Sobald die Männer von der Front zurück sind, die Kriege vorbei sind, verschwindet dieser Begriff Eisenbahnerinnen wieder und wird dann erst später, als quasi mit der Feminismusbewegung, kommt der wieder etwas mehr und eben auch dann, wenn man gezielt Frauen für die Eisenbahn anwerben möchte.
Das hat auch gesellschaftlich einen relativ hohen Stellenwert, so eine Eisenbahn, oder? Also es scheint ein großes gesellschaftliches Interesse zu geben, die Eisenbahn am Laufen zu halten. Das ist erstens mal so, denn sonst würde es ja wohl kaum diese ganzen Banken und auch geförderten Wohnungen und so geben. Auf der anderen Seite scheint das ja ziemlich komplex zu sein, so eine Eisenbahn eben am Laufen zu halten, oder? Also heißt das, dass die Bedingungen also so gut gemacht werden, dass die Leute auch dabei bleiben wollen? Und müssen sie das vielleicht sogar, weil es so komplex ist?
Also es ist ein ganz klein bisschen anders. Diese ganzen Eisenbahner-Lebenswelten sind in der Regel Selbsthilfeorganisationen, die die Eisenbahner selbst ursprünglich mal gegründet haben, noch zu Zeiten der, ich nenne das immer gern Länderbahn, also als quasi die Eisenbahn noch keine geeinte Eisenbahn für ganz Deutschland war, sondern sprich es noch die bayerische, die preußische und die ganzen vielen Privatbahnen gab. Das heißt, das ist noch aus einer Zeit, wo viele Aspekte des Sozialsystems einfach selbst organisiert werden mussten, weil es keine staatliche Versorgung gab. Aus dieser Zeit stammt vieles, ist dann auch später gezielt befördert worden aus verschiedenen Überlegungen. Eine Überlegung ist immer eine Sicherheitsüberlegung gewesen. Also man hatte gerade im Bundesbahnvorstand, habe ich viele Quellen gelesen, die den Gedanken vertreten, wenn man nicht richtig abgesichert ist und sich finanzielle Sorgen machen muss, dann ist man vielleicht nicht ganz so aufmerksam, dann passieren öfter Fehler und dementsprechend sollte die Absicherung so sein, dass man nicht permanent Existenzängste hat. Gleichzeitig konnte die Eisenbahn aber immer keine hervorragenden Gehälter zahlen, also musste das irgendwie anders organisiert werden und da sind so Sozialabsicherungssysteme relativ relevant für. Das ist auch, denke ich, einer der Gründe, warum die Entscheidung getroffen wurde, es bei der Reichsbahn nicht ganz so aufzuziehen, weil natürlich da ein ganz anderes Versorgungssystem, staatliches, da war, was halt im Westen nicht so gegeben war. Ich denke, was ich relativ stark gemerkt habe, ist, dass es schon einen Unterschied für diese eigene Identifikation macht, ob man selbst organisiert, sich für die eigene Gruppe, mit der man sich identifiziert, engagiert, oder ob das etwas ist, was zum Beispiel durch einen Konzern von oben herab, nenne ich es jetzt mal, vorgegeben wird. Das ist natürlich eine ganz andere Perspektive auf die eigene Arbeit und auf das, was dieser Verein dann zum Beispiel für einen bedeutet.
Ja, ich habe natürlich auch Erlebnisse mit der Bahn. Also vor kurzem zum Beispiel bin ich von Wien nach Dresden zu einem Termin, der sich recht spontan ergeben hat, der aber sehr wichtig war. Ich hatte mir eine Verbindung rausgesucht mit Umstieg in Halle an der Saale, ungefähr 30 Minuten Zeit. Es war der einzige Umstieg auf dieser weiten Strecke und er wurde nicht erreicht. Und ich habe mich so gefragt, warum eigentlich nicht? Nun ist mir klar, dass ja gerne mal die Ansage kommt, betriebsbedingte Verzögerung oder dergleichen. Sie haben sich jetzt den Wandel der Arbeitswelten von Eisenbahnern anhand von 4 Berufsgruppen auch angeguckt und das sollte auch so ein bisschen zeigen, glaube ich, dass es durchaus eine recht komplexe Maschinerie ist, sowohl technisch als auch organisatorisch, die da am Laufen ist, oder?
Das ist auf jeden Fall sehr komplex. Also ich glaube, es wird auch jeder Eisenbahn unterschreiben, dass das ein System ist, was man nicht so einfach versteht, weshalb auch dieser Lebensberuf, glaube ich, etwas ist, was sehr wichtig gewesen ist für die Eisenbahn, weil man einfach so über Jahrzehnte hinweg konstant Wissen aufbauen konnte. Und das Wegfallen ist möglicherweise auch einer der Gründe dafür, warum viele Bereiche nicht mehr ganz so rund laufen. Allerdings gibt es natürlich ganz viele Faktoren. Also um Gottes Willen, das ist jetzt nicht nur das Wegfallen des Lebensberufs, sondern auch die Instandhaltung, die mittlerweile anders gehandhabt wird. Investitionen, die einfach anders sind. Es gibt da eine unglaubliche Vielzahl von Faktoren. Plus es gibt da natürlich noch die ganzen externen Faktoren, auf die auch die Bahn und niemand irgendwie eine Kontrolle hat. Genau, ich habe mir 4 Berufe angeguckt. Ich habe mir Fahrdienstleiter, RegelwerksautorInnen, wobei man sagen muss, dass RegelwerksautorInnen nicht eine Berufsgruppe an und für sich sind, sondern in der Regel in einer anderen Funktion arbeiten und dann jeweils ein bestimmtes Regelwerk betreuen. Die dritte Gruppe, die ich mir ansehe, sind RangiererInnen oder beziehungsweise Personen, die halt auf einem Rangierbahnhof arbeiten. Das könnten zum Beispiel Hemmschuhleger sein oder etwas dergleichen.
Vielleicht da nochmal ganz kurz, was ist ein Hemmschuh eigentlich?
Ah, Entschuldigung. Okay, ja. Man redet irgendwann ganz viel in so Fachbegriffen. Das kommt einem gar nicht mehr merkwürdig vor. Ein Hemmschuh ist quasi ein Eisenkeil, den man unter ein Rad legt oder vor ein Rad legt. Das Rad rollt drauf und bremst sich dadurch selber. Das ist also ein Mittel zum Bremsen von Wagen.
Verstehe.
Und die vierte Gruppe sind ZugbegleiterInnen, Zugbegleitpersonal. Einfach weil die natürlich das Gesicht der Bahn gegenüber dem Kunden sind. Das heißt, der Kunde sieht die Zugbegleiter als die Bahn. Das ist für den Kunden das Gesicht und die Ansprechperson. Der Grund, warum ich mir diese vier Gruppen ausgesucht habe, ist der, dass die RegelwerksautorInnen haben ja immer dann doch einen relativ großen Einfluss auf das, wie Bahnbetrieb in der Praxis vielleicht ausgestaltet wird, weil sie natürlich, wenn sie das Regelwerk verfassen, quasi die Handlungsvorschriften erstellen, die dann befolgt werden müssen. Der Regelwerksautor schreibt diese nieder, der Fahrdienstleiter, der dann vor Ort auf seinem Stellwerk sitzt, muss diese Regeln befolgen oder muss dann im Ausnahmefall auch entsprechend des Regelwerks bestimmte Schritte unternehmen, um abweichen zu können. Daraufhin kann dann erst der Zug einfahren und das Betriebspersonal, was dann der Triebfahrzeugführer, der vorne sitzt oder sowas, ist dann quasi abhängig von dem, was der Fahrdienstleiter für ihn vorbereitet hat.
Sehr verantwortungsvoll klingt das, weil wenn ich hier einen Fehler mache, dann habe ich eine Kollision vielleicht.
Ja, auf jeden Fall. Also Fahrdienstleiter ist auch einer der verantwortungsvollsten Berufe. Regelwerksautoren natürlich auch, wobei bei Regelwerksautoren jetzt zum Beispiel speziell auf die Fahrdienstvorschrift, das jetzt mittlerweile sehr erprobte Vorschriften sind, da ist es jetzt nicht mehr so, dass da jemand jedes Mal komplett bei Null anfängt, sondern man orientiert sich selbstverständlich am bereits bestehenden Regelwerk und nimmt gegebenenfalls Veränderungen vor. Es ist auch nicht so, dass diese Vorschriften jedes Jahr oder so erneuert werden, sondern eine Überarbeitung kommt immer sehr auf die Vorschrift natürlich drauf an. Da gibt es jetzt je nach Komplexität deutliche Unterschiede. Aber Pi mal Daumen würde ich mal sagen, dass das ungefähr 10 Jahre oder sowas braucht, bis so eine Vorschrift überarbeitet ist.
Das ist ja nun wirklich ein Zusammenspiel von sehr technischen Prozessen, von Regelwerken, von auch einfacher Muskelarbeit, wenn ich so einen Hemmschuh dann lege und vielleicht auch, keine Ahnung, Prellböcke aufstelle oder Schienen warte oder sowas. Und dann natürlich auch Servicearbeit, also Arbeit am Kunden sozusagen. Das sind ja nun relativ viele verschiedene Arten, sich mit dieser Eisenbahn zu beschäftigen, aber es ist schon so, dass alle sich als Eisenbahner verstehen, egal ob in der Bundesrepublik, also bei der Deutschen Bahn oder bei der Deutschen Reichsbahn, bei der DR, in der DDR?
Ja, die verstehen sich auf jeden Fall als Eisenbahner und sie verstehen sich auch nicht wirklich als Bundesbahner oder Reichsbahner, sondern das sind natürlich Begriffe, die man dann irgendwann, sage ich jetzt mal, funktional benutzt, um eine Distinktion herzustellen zwischen den beiden Berufsgruppen. Aber das ist nicht der Identifikationswerk. Man sagt nicht, ich bin Bundesbahner, sondern man sagt, ich bin Eisenbahner.
Zwischen den 1980ern und den 2000ern, das ist ja Ihr Zeitraum sozusagen, da in der Mitte liegt ja 89, 90, also ja, der Zusammenbruch der DDR oder die Vereinigung oder wie man das nennen möchte, dieses Ereignis. Jetzt ist es so, in der Folge wird im Westen sehr viel oder im vereinten Deutschland dann sehr viel privatisiert und natürlich die Wende im Osten sind große Einschnitte. Was bedeutet das denn nun für den Begriff der Arbeit vielleicht, den diese Eisenbahner von sich selber haben, aber vielleicht auch den diese Eisenbahner innerhalb der Gesellschaft eigentlich erfahren? Also wie wandelt sich die Arbeit eigentlich?
Ich glaube tatsächlich, die Arbeit an sich, die Handlungen, die durchgeführt werden, haben eine sehr hohe Kontinuität. Und zwar sogar so weit, dass auch wenn bestimmte Praktiken eigentlich offiziell abgeschafft sind, sie aber in der Realität noch weiterhin so gehandhabt werden und weiterhin fortbestehen. Es gibt eine hohe Materialgebundenheit der Arbeit bei der Eisenbahn. Also man kann mit einem Zug bestimmte Handgriffe quasi vollführen und bestimmte halt nicht. Also er kann jetzt nicht auf einmal auf der Straße fahren, wenn man das sehr, sehr simplistisch runterbrechen möchte. Und das ist das, was sehr konstant bleibt. Und es braucht auch sehr lange und mit sehr viel Vorlauf, bis man neue Materialbasis aufbauen kann. Also bis man ein Stück Schiene erneuern kann, bis man neue Züge anschaffen kann. Es kann gut und gern mal 10 Jahre dauern, bis sich sowas verändert hat. Allerdings, was sich schon wandelt, ist durchaus die Stellung der Bahn in der Gesellschaft. Bis heute gibt es, glaube ich, sehr viele Personen, die die Bahn als Staatsunternehmen ansehen und die sie immer noch als Bundesbahn bezeichnen. Das ist also was, was im kulturellen, gesellschaftlichen Gedächtnis durchaus noch da ist. Aber sie sind es natürlich nicht mehr. Es wird 1994 mit der Privatisierung ein neues Bundesamt gegründet, nämlich das Eisenbahnbundesamt. Das hat quasi die Aufgabe, die Bahn zu überwachen und die Sicherheit auch zu gewährleisten des Bahnbetriebs. Und das ist jetzt natürlich eine ganz neue Stellung, die da plötzlich die Eisenbahn hat. Denn vorher diese ganzen hoheitlichen Aufgaben haben die Beamte als Träger jener hoheitlichen Aufgaben natürlich selber übernommen. Jetzt plötzlich gibt es da eine Überwachungsinstanz. Man muss dazu sagen, dass tatsächlich bis heute die Mitarbeiter der DB Netz AG trotzdem auch Träger von hoheitlichen Aufgaben sind. Das sind Beamte und die Mitarbeiter der DB Netz AG. Also die haben da so eine relativ interessante Stellung. Also es verändern sich definitiv Dinge mit der Privatisierung. Es wird ein großes Erneuerungsprogramm gefahren. Abläufe werden unter anderen Gesichtspunkten bewertet. Und das ist es dann eher, wo die schnelleren Veränderungen stattfinden, nämlich in diesem Verwaltungsbereich. Arbeitsprozesse werden verändert dort. Es findet eine Entbeamtung, nenne ich das jetzt mal, statt, nämlich diese Verwaltungskultur und auch die Arbeitskultur, die ja mit dem Beamtentum zusammenhängt, angefangen von kleinen Dingen wie der Beamtenheftung von Ordnern oder sowas, bis hin dazu, wie verschiedene Stellenbezeichnungen sind, wie die Struktur und der Aufbau der Bundesbahn ist, beziehungsweise dann später natürlich der DB AG ist. Diese Sachen verändern sich schon. Und das ist eher das, woraus dann später auch Veränderungen der Arbeitsprozesse resultieren, wenn dann diese abgeschlossen sind. Also wenn zum Beispiel die Rangierbahnhöfe erneuert sind, weil sie eben jetzt erneuert werden können. Wenn neues sogenanntes Rollmaterial, sprich neue Züge entwickelt werden. Diese Sachen sind alles, die sich verändern. Teilweise zum Besseren, teilweise zum Schlechteren. Das ist schwierig zu bewerten. Ich glaube, man muss einfach ganz neutral erstmal sagen, die verändern sich. Man kann also zum Beispiel sagen, es werden Prozesse beschleunigt, zum Beispiel bei der Anschaffung neuer Wagen, bei der Entwicklung neuer Wagen. Gleichzeitig sind die Wagen dann teilweise fehlerbehafteter, weil der Beschleunigungsprozess halt bedeutet, dass nicht mehr so viele Checks vorher durchgeführt werden. Das heißt, insgesamt muss man sagen, es werden einfach so verschiedene aus der Manager-Theorie verschiedene Handlungsweisen eingeführt. Und das hat dann doch für besonders so diese verwaltende Ebene relativ große Auswirkungen auf dessen, wie sie im Alltag ihre Arbeit organisieren, nach welchen Kriterien sie diese bewerten, nach welchen Kriterien sie diese ausführen. Mit positiven und negativen Auswirkungen. Man muss jetzt dazu sagen, das wird sehr oft so als Folge der Privatisierung der Direkten gesehen. Ich finde diese Aussage etwas fraglich, weil es für mich keinen Grund gäbe, warum man das nicht in einer Behördenstruktur einführen könnte. Ob es wahrscheinlicher ist, dass man das in einer Nicht-Behördenstruktur einführen kann, kann ich nicht sagen. Das ist, glaube ich, eine hypothetische Frage, die man nicht beantworten kann. Und auch eine Frage dessen, wie gewillt vielleicht eine Behörde ist, sich selber in ihrer Handlungsweise zu verändern. Es ist aber auf jeden Fall so, dass das etwas ist, was erst nach der Privatisierung stückweise erfolgt.
Gut, also jetzt haben wir dieses ziemlich komplexe Feld. Sie haben sich also arbeitsgeschichtlich dem genähert. Wir sehen, dass Sie diese vier Berufe sich angesehen haben, also die Regelwerksautoren, die Stellwerksleiterinnen oder Stellwerksleiter, die Menschen, die dann auf den Rangierbahnhöfen in dem Fall arbeiten und die Zugbegleiterinnen. Das Ganze erst staatlich organisiert in Ost, in West, dann privatisiert und mit einem riesigen Vorlauf von 10 Jahren und mehr dann sozusagen sickert das dann durch diese privatisierte Logik, wenn man so möchte. Jetzt hat sich sozusagen auf der Verwaltungsebene was geändert. Jetzt sagen wir aber, Teile dieser Selbstverwaltung gibt es immer noch. Sparda-Bank haben sie genannt. Gibt es denn auch noch, also wir sitzen hier in Berlin, gibt es denn hier auch noch Eisenbahnerwohnungen eigentlich? Also gibt es noch so, sag ich mal, Reste dieser oder tatsächlich mehr als Reste dieser Selbstverwaltung eigentlich noch heute? Oder ist das auch alles abgestoßen worden im Sinne von, naja, eben Privatisierung oder so?
Abgestoßen ist jetzt ein bisschen eine Frage, wie man das definiert. Es ist definitiv geöffnet worden. Es findet auch meiner Ansicht nach ein Wandel statt hin von einer Selbsthilfe, die quasi Teil der Identität ist, bis zu einer Selbsthilfe, die einfach eine Supplementierung des Einkommens ist. Also man kann halt verbilligt beim Eisenbahner-Sportverein beitreten, statt man macht Sport in einer Eisenbahnergruppe. Das mag jetzt erstmal wie ein kleiner Unterschied erscheinen. Ich denke schon, dass das einen Einfluss hat. Genossenschaften und so weiter gibt es auch noch weiterhin. Man muss sagen, es gab schon relativ viele Genossenschaften, die dann schon mit dem Dritten Reich und so aufgelöst wurden und dann auch nicht wieder neu gegründet wurden. Also das ist jetzt nicht eine Geschichte, die rein mit der Privatisierung erst angefangen hat, dass diese Genossenschaften teilweise aufgelöst wurden. Grundsätzlich war es jetzt nicht so, dass flächendeckend die Selbsthilfeeinrichtungen abgebaut wurden, aber sie wurden abgekapselt.
War das auch so, weil sich irgendwie der soziale Status der Arbeit der Eisenbahner geändert hat? Vielleicht, weil es eben dann nicht mehr so ein Lebensberuf war und es dann nicht mehr so einfach war, sozusagen Eisenbahner und Eisenbahnerinnen so zu organisieren? Haben die sich also nicht mehr gefunden? Oder war diese Identifizierung auch nicht mehr da?
Ich glaube, dass die Eisenbahner tatsächlich im Vergleich mit anderen Berufsgruppen möglicherweise immer noch einen relativ hohen Identifizierungsgrad mit ihrer Arbeit haben. Es gibt ja auch bis heute noch weiterhin Eisenbahnbeamte. Die wurden nicht plötzlich alle rausgeworfen, sondern die wurden entweder der Eisenbahn zugewiesen als zugewiesene Beamte oder haben sich beurlauben lassen und sind quasi als beurlaubte Beamte jetzt bei der DB. Und das ist auch ein Teil der Eisenbahn, der definitiv immer noch da ist. Man kann also gar nicht sagen, dass da überhaupt keine Beamte mehr bei der Eisenbahn sind. Ich denke schon aber, dass es insgesamt einen Unterschied macht, ob man von Anfang an sich entscheidet, ich gehe jetzt als Arbeiter zur Eisenbahn, potenziell vielleicht auch dann mit der Perspektive später eine Beamtenlaufbahn einschlagen zu können, die für mich ja auch ein ganz anderes Level an sozialer Absicherung bedeutet, und habe dann vor, mein gesamtes Leben bei der Eisenbahn zu verbringen. Oder ich lerne jetzt bei der Eisenbahn einen bestimmten Beruf und dann schaue ich, ob ich bei der Bahn bleibe, ob ich vielleicht mal ein paar Jahre weggehe, ob ich wieder zurückkomme, was ich mache. Es ist natürlich so, dass es bestimmte Berufe gibt, die zwangsweise einfach man in der Regel hauptsächlich bei einer Eisenbahn ausüben kann. Also wenn ich Triebfahrzeugführer, besser bekannt vielleicht als Lokführer bin, dann werde ich schlecht im Lehrerberuf oder so arbeiten in der Regel, es sei denn, das ist jetzt in der Berufsschule. Mit der Liberalisierung bleiben mir immerhin die Optionen, ich kann zu einem anderen Eisenbahnunternehmen wechseln, aber mein erlernter Beruf ist Triebfahrzeugführer. Es war schon immer so und ist bis heute auch, denke ich, noch weiterhin so, dass man innerhalb der Bahn relativ gute Aufstiegschancen hatte. Es ist natürlich jetzt nicht mehr der Aufstieg ins Beamtentum möglich. Und das ist, glaube ich, auch einer der Hauptunterschiede von der sozialen Absicherung, was die Bahn für die Beschäftigten bietet, dass man eben die Wege jetzt anders sind. Gleichzeitig muss man sagen, wenn man sehr hohe Managerpositionen erreicht hat, sind dafür die Gehälter auch weiter offen, weil man ja auch nicht mehr an die Besoldung von Beamten gebunden ist, sondern man kann mittlerweile deutlich mehr verdienen. Ein bisschen zugespitzt gesagt, findet vielleicht ein bisschen eine Prekarisierung der unteren Berufe statt oder es werden Absicherungsmöglichkeiten unten in Anführungszeichen genommen, um sie oben in Anführungszeichen hinzuzufügen in Form von besserer Vergütung.
Was ja eigentlich eigenartig ist, da es ja, wie Sie gesagt haben, ja so lange Laufzeiten eigentlich sind, in dem, wie dann eine Bahnstrecke einfach bleibt und wie lange es dauert, bis sie dann eben erneuert werden kann oder sich auch Handlungsweisen verändern. Das bedeutet ja eigentlich, ob ich jetzt einen Hemmschuh lege oder ein Regelwerk aufstelle, ich bin ja für das Funktionieren und dass ich zum Beispiel pünktlich in Halle an der Saale ankomme, ja eigentlich genauso wichtig, oder?
Also würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ich glaube, es gibt keine Komponente des Eisenbahnbetriebs, die man jetzt einfach so weglassen könnte, ohne dass man es merken würde. Was auf jeden Fall den unmittelbaren Betrieb angeht, aber selbstverständlich auch in der Verwaltung. Ich meine, generell, denke ich, beschäftigen die wenigsten Unternehmen Leute einfach nur, um sie zu beschäftigen, sondern versuchen ihnen schon auch Aufgaben zu geben, die grundsätzlich wichtig sind. Ich glaube, bei Eisenbahn ist das einfach, weil das ein so kleinteiliges System mit so vielen unterschiedlichen Regelwerken und Komponenten ist, unübersichtlicher und teilweise schwieriger zu verstehen, wo vielleicht auch möglicherweise Einsparpotenziale wären, wenn man das denn tun wollen würde, oder wo auch noch mehr Personal benötigt wird.
Das heißt also, die Zukunftsversprechen haben sich auch ein bisschen geändert. Also wo früher so das Versprechen auch ein bisschen war zu den kleinen Kindern schon, die sich dann mit diesen Eisenbahnen begeistert sind, ja, du kannst jetzt hier anfangen und den Need einschlagen und dann kannst du in 30 Jahren, kannst du das Regelwerk schreiben, ist es realistisch? Das hat sich heute vielleicht ein bisschen geändert oder gibt es dieses Versprechen eigentlich noch?
Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also ich denke schon, was ja jetzt möglicher geworden ist, sind so Laufbahnwechsel. Die waren früher relativ schwierig, man musste ja auch immer Laufbahnprüfungen absolvieren etc. Das heißt, so ein Quereinstieg ist tatsächlich besser geworden. Was weggefallen ist, ist halt dieses Versprechen des Beamtenstatus, was in Deutschland ja ein relativ großes Versprechen ist von einfach dessen, was ein Beamter für eine Aufgabe hat. Man muss natürlich dazu sagen, dass das aber im Osten bei der Reichsbahn nie ein Versprechen war, weil es gab das ja nicht. Ich denke, was im Osten sich stark geändert hat, ist so dieses Gefühl der Jobsicherheit. Und auch so ein gewisses Gefühl der Unsicherheit, weil viele Versprechungen gemacht wurden, von denen zumindest aus Perspektive der Beschäftigten, die nicht ganz eingehalten wurden. Dass eben es wurde eine eigene Stelle gegründet innerhalb der Bahn, die deren Aufgabe es war, Stellen zu reduzieren. Und dessen Fokus war vor allem Ostdeutschland, weil die Reichsbahn höhere Stellen hatte, weil die Reichsbahn ein deutlich dichteres Streckennetz hatte, weil sie einfach im Osten eine ganz andere Funktion erfüllt hat und das Streckennetz dann reduziert wurde und damit auch das Personal um fast 100.000 Personen reduziert werden musste. Ein Teil der Personen ist nach Westen gegangen oder ist nach Westen gegangen worden. Es gab es durchaus beides, insbesondere in den Anfangszeiten, wo es relativ euphorisch vielleicht war, dass jetzt die Grenze offen ist, sind viele Leute freiwillig gegangen. Später war das dann nicht mehr ganz so freiwillig oftmals. Da wurden Personen Abfindungen fürs Ausscheiden angeboten oder Änderungskündigungen eben in den Westen, die für viele Leute aufgrund der bereits besprochenen Spezifität der Berufsausbildung de facto halt die Option waren, ich muss jetzt in den Westen gehen oder ich bin arbeitslos.
Dann eben im Westen die Bahn führen
kann. Genau, ich kann im Westen die Bahn führen, aber im Osten jetzt einen Job als ausgebildeter Triebfahrzeugführer zu finden, der keine Triebfahrzeuge führt, ist deutlich schwieriger. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, die man vielleicht bis heute auch noch im Osten durchaus nachspürt, nämlich dass so dieses Versprechen des sicheren Eisenbahnberufs, was im Westen durchaus noch lebendig ist, würde ich sagen, dass dieses Versprechen im Osten nicht mehr ganz so glaubhaft für die Leute ist.
Es hat sich nun also ziemlich viel verändert zwischen den 1980ern und den 2000ern, das haben wir besprochen, auch gerade dieser Punkt der Zukunftssicherheit ein bisschen, den das ja auch gegeben hat. Und nun wird ja derzeit auch viel oder seit den 2000ern wiederum auch sehr viel diskutiert über die Zukunft von Arbeit, also Schlagworte und auch was gute Arbeit eigentlich ist, wie die denn aussieht. Also derzeit wird ja viel über individualisiertes Arbeiten geredet, Stichwort Homeoffice oder auch Flexibilität. Wo sehen Sie denn da irgendwie eine Richtung vielleicht jetzt aus der Erfahrung Ihres Themas heraus? Wo wird es da hingehen?
Also die DB selber, die DB AG hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass sie gerne der beste Arbeitgeber Deutschlands sein möchte. Ich denke, es ist auf jeden Fall immer noch ein guter Job von den Sozialkonditionen her, die sie arbeiten, auch weil eben diese Sozialeinrichtungen immer noch da sind und auch weil da weiterhin diese Absicherung besteht. Jetzt erleben wir ja gerade nochmal ein Wandel, dass die DB Netz AG und DB Station und Service jetzt ab 1. Januar zur DB Infra Go, also Infra gemeinnützige Organisation, umgewandelt werden. Ich denke natürlich, dass das auch wieder Veränderungen mit sich bringen wird, einfach weil die Abrechnungsweise schon sehr essentiell dafür ist, wie viel Geld vielleicht für Infrastruktur, für Instandhaltung, für andere Bereiche verfügbar ist.
Also es klingt ja ein bisschen wie so eine Wolte vom Staatsbetrieb zur privatisierten, jetzt zur gemeinnützig organisierten Form, die dann wohl nicht mehr Gewinn, also das ist ja das Wort gemeinnützig im bundesdeutschen Sprachgebrauch, nicht mehr gewinnorientiert sozusagen arbeitet dann,
oder? Ja, man muss ja sagen, die Bundesbahn selber war ja gemeinnützig oder gemeinwirtschaftlich, stand ja im Allgemeinen Eisenbahngesetz, und das war nicht ganz eindeutig definiert und auch einer der Gründe, warum vielleicht es immer schwierig war, wie die Bundesbahn agiert hat, weil nicht ganz klar war, sollte jetzt gemeinwirtschaftlich heißen, dass sie im Sinne einer sozialen Gemeinschaft agieren sollte oder sollte gemeinwirtschaftlich heißen, dass sie gewinnbringend für den Bund arbeiten sollte. Das muss man jetzt gucken, wie das jetzt bei der gemeinwohlorientierten Ausrichtung der DB Netz AG und der DB Station und Service AG sein wird. Das kann man nicht sagen, wie sich dieser Begriff dann letztendlich definiert. Ich denke, insgesamt ist es vielleicht kein schlechter Schritt. Also persönlich halte ich es nicht unbedingt für sinnvoll, dass die DB beispielsweise an die Börse geht, was ja doch zwischenzeitlich durchaus mal angedacht war, aber dann nur wegen des Börsencrashs von 2008 abgesagt wurde. Ich glaube einfach, weil Eisenbahn sehr wichtig für Gemeinschaft ist, weil Transport sehr wichtig für Gemeinschaft ist, weil Transport auch für eine Volkswirtschaft unglaublich gewinnbringend ist, wenn das richtig funktioniert, und unglaublich große Schäden verursacht, wenn es nicht richtig funktioniert, insbesondere wenn der Güterverkehr nicht richtig läuft. Von Umweltaspekten brauchen wir mal gar nicht zu reden, dass das natürlich auch noch mit reinberechnet werden muss. Ich glaube, das ist einfach eine extrem komplexe Rechnung, die so auch in der Regel nicht aufgemacht wird, sondern da werden viele Aspekte einfach rausgelassen, wie die Umweltbelastungen, wie die volkswirtschaftlichen Erträge, die werden ja nicht in die Bilanz der DB als positive Bilanz mit eingerechnet, sondern das ist was dann ein bisschen unsichtbar bleibt.
Sie sind jetzt also mit Ihrer Dissertation quasi fertig, abgeschlossen oder wie geht's da?
nein, ich bin jetzt nicht ganz 2 Jahre dabei bei der Dissertation. Also ich schreibe gerade an einem ersten Entwurf, um so mal zu schauen, wo noch die Lücken sind. Es sind auch definitiv noch Lücken da. Insbesondere muss ich nochmal in einige ostdeutsche Archive, um da einfach nochmal, ich denke, man hat es vielleicht gemerkt, dass die im Moment noch ein bisschen kurz kommen. Da muss man noch mal ein bisschen weiter nachschauen, weil die Geschichte der Reichsbahn zwar eine Privatisierungsgeschichte natürlich insofern ist, als dass sie in diese Privatisierung mit reingeraten ist, sage ich jetzt mal. Aber das hätte ja nicht so kommen müssen, sondern die ersten Überlegungen zur Privatisierung finden bereits vor dem Mauerfall statt. Die Privatisierung wird beschlossen, bevor Reichsbahn und Bundesbahnführung zum ersten Mal zusammen tagen. Das heißt, dass die Reichsbahn privatisiert wird, ist vielleicht dann letztendlich schon klar, aber es hätte nicht so kommen müssen. Und definitiv wusste während der ersten Überlegungen ja niemand, dass man mal an die Reichsbahn würde denken müssen oder dass es da noch eine andere Eisenbahn gäbe, die da mit reingezogen würde, sondern die Überlegungen der Privatisierung sind Überlegungen, die für die Bundesbahn gemacht wurden. Und die Reichsbahngeschichte ist, denke ich, eine Wiedervereinigungsgeschichte oder Wendegeschichte oder wie man es bei der Bahn nannte, man die Zusammenführung, die Harmonisierung der beiden Bahnen, weil sie auch 89 mit diesem Mauerfall beginnt und dann aber ein stetiger Wandelprozess ist, der nicht mit der Privatisierung einsetzt und aufhört, sondern das ist ja eine viel größere Geschichte, nämlich die Geschichte dessen, dass eine Eisenbahn plötzlich von einem der wichtigsten Verkehrsmittel des Landes zu einem zweitrangigen Verkehrsmittel hinter dem Auto wird. Also eine ganz andere Art von Bedeutungsverlust, die die Reichsbahn hat da erfahren. Es ist auch eine andere Art des Wandels, weil sich ja das Gesamtsystem wandelt, weil sich die gesamte soziale Absicherung wandelt und nicht nur die berufliche, sondern es ist ein Land im Wandel und nicht eine Eisenbahnkultur im Wandel. Es ist also deutlich breiter und nicht so isoliert.
Also ich wusste ja, dass Eisenbahn kompliziert ist. Aber solche Ausmaße, das war mir nicht klar. 10 Jahre dauert es also, bis sich etwas ändern kann in dieser Maschinerie, mindestens. Interessant fand ich auch, dass EisenbahnerInnen eine so starke Selbstverwaltung oder besser Selbstfürsorge aufgebaut haben. Solidarität ist doch eigentlich so oder so eine gute Idee. Ob es das auch in anderen Berufszweigen gibt? Zwar hat die Bahn an Bedeutung etwas verloren, aber wenn die LokführerInnen streiken, dann merkt man das doch noch ziemlich deutlich, wie wichtig dieses Transportmittel ist. Und zwar für Gesellschaft und für die Wirtschaft. Ob die Eisenbahn wohl in Zukunft das Auto wieder überholen wird, wenn es um die Bedeutung für Transport geht? Jedenfalls bedanke ich mich bei Jessica Hall für das interessante Gespräch und auch bei Ihnen und euch. Und zwar dafür, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Vielleicht hört man sich ja beim nächsten Mal wieder. Ob ich dann auch in der Kneipe arbeiten kann? Bis dahin sage ich auf jeden Fall Tschüss und sage Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Euer Tim.